So, ihr Lieben, wir haben letzte Mal schon über Gebet gelehrt. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, ihr seid ermutigt worden zum Gebet. Denn es ist das A und O eines Christen, das Leben im Gebet, in der Gemeinschaft mit unserem Vater, mit dem Herrn Jesus Christus. Und ich habe vor, den nächsten Lehreinheiten noch mehr über Gebet zu lehren, auch heute wieder. Und wir kennen ja dieses sogenannte Vaterunser, das aber jeder von uns früher als Kind auswendig lernen musste und auswendig gebetet werden musste, irgendwie des Öfteren hintereinander. Und grundsätzlich ist ja dieses Vaterunser nicht verkehrt. Es ist das, was Jesus, heißt es in der Schrift, seinen Jüngern lehrte, wie sie beten sollten. Nur die praktische Anwendung muss man mal ein bisschen genauer anschauen. Das heißt ja nicht, dass man dieses Gebet so in dieser Form x-mal wiederholen soll und einfach dann meinen, es passt so, sondern es ist ein Gebetsmuster. Ja, aber ich hole jetzt noch mal ein bisschen aus, überhaupt über das Gebet, dass wir aufbauen können. Die Grundaussage das letzte Mal war, dass man beten muss. Das beste Gebet, wenn es nicht gebetet wird, ist für nichts. Ja, du kannst dir 100-mal vornehmen, ja, heute bete ich aber und das brauche ich noch und das muss ich beten. Und wenn es dann soweit ist, betest du nicht. Und beten lernst du, indem dass du anfängst zu beten. Nicht, dass eine Gebetslehre oder ein Buch über Gebet oder die Bibelworte falsch wären, aber das alleine, ohne dass man es tut, damit lernst du nichts. Während dem Gebet wirst du Erfahrungen sammeln, wie es geht und wie es nicht geht. Und dieses Beten soll ein Lebensstil eines Christen werden. Wie die Schrift sagt, seid unablässig im Gebet, indem ihr beharrlich, ausdauernd betet. Nicht bloß einmal so richtig mit Schwung und dann wieder nicht mehr, sondern ausdauernd und beharrlich sollen wir beten. Was ist Gebet? Wir haben gesagt, ein Bittender bittet einen Stärkeren um Hilfe oder Unterstützung und Eingreifen in seiner Sache. In der zuversichtlichen Erwartung, dass ihm geholfen wird. Das ist also ganz einfach, was ist eigentlich Gebet? Ja, der Bittende ist der Beter und der Stärkere ist in unserem Fall unser Gott, nicht bloß ein Stärkerer, sondern ein allmächtiger Gott, bei dem alle Dinge möglich sind, an den wenden wir uns im Gebet. Und Jesus selbst sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Und das sind knallharte Aussagen Jesu, die sind nicht bloß schöne, leere Worte, schön geredet und wird nichts gehalten. Es ist genau die Aussage Jesu und das musst du dir immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Wer hat es gesagt? Ah ja. Jesus hat es gesagt. Jesus hat es gesagt und er kann nicht lügen. Und genau dieser Jesus ist der, der alles tun kann, was ich ihm bitte. Ja? Denn viele beten und beten und beten, aber irgendwo, naja, schauen wir mal, was wird werden. Das Ungewisse, und das ist gar nicht so gut. Besser ist es, du weißt im Gebet, was Sache ist. Wir haben auch noch gesagt oder gehört aus dem Jakobusbrief, dass das ernsthafte, von Herzen kommende, beständige Gebet eines Gerechten gewaltige Kraft verfügbar macht. Und wir sind die Gerechten durch den Glauben gerechtfertigt und wir sind es, die ernsthaft und vom Herzen herkommend und beständig beten sollen. Und das setzt Gottes Kraft frei, gewaltige Kraft, um jedes Problem zu lösen, um jede Krankheit zu vertreiben, um jedes Werk der Finsternis zu zerstören. Denn du musst wissen, Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Was meint er? Das ist der, der im Glauben betet. Ja? Nicht der irgendwas irgendwo glaubt, sondern der glaubt, dass der, zu dem er betet, ihm hilft, helfen kann und dass sein Gebet erhört und beantwortet wird. Das ist der Glaubende. Der glaubt, dass das stimmt, was Jesus hier oben sagte. Jesus sagt auch, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Das dürfen wir nie vergessen, weil manchmal meint man, ja, dieses Gebet oder dieses Anliegen, das ist jetzt so groß und so schwierig, wahrscheinlich will der Herr das ja gar nicht. Überhaupt hat man solche Dinge bei uns da ja überhaupt noch nicht gesehen und noch irgendwo sind immer bloß so die kleinen Dinge, die ein bisschen mal erhört werden. Nein, bei Gott sind alle Dinge möglich. Das müssen wir wissen. Denn Jesus betete sogar so. Er sagte, aber Vater, alles ist dir möglich. Steht in Markus 14, 36. Da geht es zwar darum, als er bitten wollte, dass dieser Kelch, heißt es hier, von mir weggenommen wird, weil er wusste ja, dass er ans Kreuz gehen soll. Aber da sagt er eben diesen Kernsatz. Aber Vater, alles ist dir möglich. Es ist so. Und im Lukas 18, 27 heißt es, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Wenn ein Arzt dir sagt, das ist unmöglich, das ist unheilbar und, dann musst du wissen, bei Menschen, beim Arzt, das ist unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Und es ist nicht bloß möglich, er kann es oder er macht es möglich. Er macht es möglich. Das glauben noch viele, ja, bei Gott ist es schon möglich, aber ob er es möglich macht, ist die zweite Frage. Jawohl, er will und er macht es möglich. Darum können wir mit dem Paulus diesen Vers eigentlich übereinstimmen, wo er sagt, mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Alles, was du bedarfst, nach seinem Reichtum, und das ist Herrlichkeit, und es ist in Christus Jesus alles für dich und für mich parat. Und deshalb beten. Ja, denn ohne Gebet geht es eben nicht. So schreibt der Paulus, seid eben um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn du ein Anliegen hast, soll es Gott hören. Ja, er soll es zu hören bekommen. Er will es zu hören bekommen. Ja, du kannst dir sagen, er weiß es ja eh. Sicherlich weiß er es und er weiß, bevor du betest, schon, was du brauchst. Aber dein Gebet ist es, das es in Bewegung bringt, die ganze Sache. Er braucht deinen Glauben. Der Glaube des Gebets bringt die Sache hervor. Er bringt es in Bewegung. Ja. Gott erhört deine Gebete tatsächlich. Ja, du betest nicht nur einfach ein Gebet, damit Gott befriedigt ist, dass du auch gebetet hast und endlich wieder mal was gesagt hast. Nein, er erhört deine Gebete. Dann ist man oft überrascht, wenn dann tatsächlich was passiert. Hey, hoppla, hey, jetzt ist ja tatsächlich was passiert. Ja, Gott erhört Gebet. Darum soll man beten und darum sagt Jesus, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Und seine Jünger kamen und fragten und sagten, Herr, lehre uns beten, so wie auch Johannes seine Jünger lehrte zu beten. Und er gab ihnen dann dieses sogenannte Vaterunser. Es wird auch oft genannt das Gebet des Herrn, was eigentlich schon wieder völlig verkehrt ist, weil es war nicht sein Gebet, es war dann das Gebet der Jünger. Er hat gesagt, ihr sollt so beten. Ob er dann auch schon gebetet hat, ich weiß es nicht. Aber er sagte zu den Jüngern, ihr sollt so beten. Also ist es eigentlich das Gebet der Jünger. Und du und ich, wir sind Jünger Jesu, wir folgen ihm nach. Also gilt es für uns. Und es ist ein Gebetsmuster und nicht ein Mustergebet. Das ist ein Riesenunterschied. Ein Mustergebet ist es, wenn du das auswendig lernst und einfach so nach Muster runterbetest. Wenn es aber ein Gebetsmuster ist, dann nimmst du jeden einzelnen Satz als Übertitel und formst diesen Satz um in deine Sache oder als System eins nach dem anderen, was kommt dran, wie soll man es machen? Und so ist es gemeint, so ist auch das früher damals bei den Juden gehandhabt worden. Da gab es solche Gebetsschematas, oder wie man sagt, ja, eine Überschrift, ein Titel und dann du mit deinem Verstand, mit deinem Herzen, mit deinen Gedanken, mit deinen Umständen, richtest du das so hin, wie es in deiner Sache brauchbar ist. Aber Jesus sagte vorher noch ein paar wichtige Sachen, bevor er dann anfing, dieses sogenannte Vaterunser zu lehren. Er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also das ist schon mal eine wunderbare Aussage. Der Vater weiß, bevor dass du in deine Kammer gehst, weiß er schon, dass du jetzt in deine Kammer gehst und dass du dieses oder jenes bittest. Er weiß auch schon genau, was du brauchst. Also ermutigend. Also brauchst du ihm da nicht irgendwie eine riesen Story erzählen, warum und wieso und weshalb. Das darfst du aber natürlich. Aber er weiß es, das musst du wissen. Er weiß es schon, was du heute oder morgen, was du brauchst. Das ist ganz wichtig, das ermutigt deinen Glauben, dass er es ja weiß. Und wenn jemand meint, er muss sich brüsten mit seinen schönen Gebeten, dann sagt Jesus, er wird nichts bekommen, sein Lohn ist schon dahin. Ist schon vorbei. So schön formuliert, wie das ganze Gebet war, wenn er sich brüstet und an der Ecke der Straße, das ist jetzt heutzutage eigentlich weniger der Fall, aber vielleicht einmal groß vor der Gemeinde oder vor dem Bibelkreis und sich brüstet mit seinem wunderbaren, langen und schönen formulierten Gebet und dann hinterher ist er so richtig glücklich, weil er jetzt da so richtig schön gebetet hat. Er sagt, der Lohn ist schon dahin. Das ist es nicht. Das heißt aber jetzt nicht, dass jemand denkt, ja, dann brauchen wir in der Versammlung überhaupt nicht mehr beten, weil dann haben wir keinen Lohn. Sicher soll man in der Versammlung beten und du darfst auch laut beten, aber die Herzenshaltung dahinter muss passen. Aber in deiner persönlichen Gebetszeit heißt es, geh in dein Zimmer oder an einen ruhigen Ort, ist gemeint, wo du ungestört bist und mach die Tür zu, damit dich niemand stört, damit du nicht abgelenkt wirst und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ja, der ist im Verborgenen, du siehst ihn nicht. Und er ist trotzdem da und ist dein Vater. Und er hört dir trotzdem aufmerksam zu, auch wenn er schon weiß, was du brauchst. Dem wird nicht langweilig, wenn du betest. Bete zu ihm, da kommen wir später noch drauf. Es geht darum, zu wem, dass wir beten. Ja, und wir sollen nicht plappern und hundertmal das Gleiche sagen. Das machen die Nationen, die meinen, dass sie, also die Nationen, in dem Fall die Ungläubigen, in dem Fall die, die mit Gott keinen Bund haben, die plappern und meinen, dass sie deshalb noch erhört werden, weil sie so viel reden oder weil sie hundertmal das Gleiche sagen. Jesus sagt, das ist nicht unsere Sache. Er sagt, seid ihnen nun nicht gleich. Dieses Vater unser, 10-mal und 20-mal und 100-mal und sonstige Gebete auswendig lernen, noch einmal aufsagen. Seid ihnen nun nicht gleich. Sag ihm einfach, was du benötigst. Aber das A und O eines Gebetslebens ist, dass du weißt, zu wem du betest, mit wem du dich unterhältst, mit wem du sprichst oder zu wem. Und dass er dich hört, wenn du zu ihm kommst. Und die Frage ist, hast du überhaupt Zugang zu ihm? Das ist die Gretchenfrage der ganzen Sache. Denn wenn du betest und betest und betest und derjenige, der das Gebet erhören soll, hört es nicht und stehst nicht vor ihm und bist nicht in seiner Gemeinschaft und in seiner Gegenwart, dann kannst du noch 100-mal so richtig beten. Es funktioniert nicht. Ja, das ist genau dasselbe. Ich habe es schon manchmal gesagt, wenn ich hier unten am Hof stehe und meine Frau ist oben in der Küche und ich bitte sie etwas, und ich bitte und bitte und ja, ganz wunderbar und noch schöner. Das nützt gar nichts, weil sie es oben in der Küche nicht hört. Das ist ganz einfach. Und da fängt es an, das Gebet. Zu wem, mit wem rede ich, habe ich Zugang, bin ich mit ihm zusammen, jetzt im Gebet. Oder bin ich irgendwo und bete halt einfach. Wir müssen wissen, unser Gott, unser Vater, ist unser Bündnispartner. Er denkt an den Bund, der geschlossen wurde, ein Bund mit Gott und ein Bündnispartner wie du und ich. Wir haben das Vorrecht, unserem Bündnispartner etwas zu bitten und zu ihm zu kommen und mit ihm die Sache zu bereden. Ja, und zu ihm sagen, Vater, in der Bibel steht, dass du so und so bist und so handelst und das für uns, die Gläubigen, tust. Und aufgrund dessen, Vater, bitte ich dich. Es ist das Persönliche, das die ganze Sache ausschlaggebend macht. Ich habe diese Woche ein altes Buch über Gebet aus dem Regal gezogen und da habe ich was gefunden drin. Ich kann jetzt sagen, das war bestimmt der Heilige Geist, der mir das gezeigt hat, aber ich tue das nicht, weil es kann sein und es kann auch Zufall sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall passt es hier rein und ich möchte jetzt mal ein bisschen was vorlesen. Das ist das Buch Die Macht des Gebets von einem gewissen Torre. Das ist ein relativ altes Buch, aber das sagt noch lange nichts, ob es gut oder schlecht ist. Und er schreibt, das Gebet, das erhört wird, ist ein Gebet zu Gott. Jemand sagt, ist nicht alles Beten Gebet zu Gott? Nein, verhältnismäßig wenige Gebete, die heute von dieser Erde aufsteigen, gehen wirklich zu Gott. Meine ich hier die Gebete der Heiden zu ihren Götzen und falschen Göttern? Nein, ich meine die Gebete der Leute, die sich Christen nennen. Ich denke, dass oft eins von 100 ihrer Gebete nicht wirklich zu Gott ist. Ach, sie sprechen von den Gebeten der Katholiken zu Maria und den Heiligen. Nein, ich meine die Gebete der Leute, die sich wirkliche Christen nennen. Denk doch einen Augenblick nach. Ist es nicht oft so, wenn Menschen beten, dass sie weit mehr an das denken, wofür sie beten, als an den großen Gott, der alle Macht hat und von dem sie ihre Anliegen erbitten. Oft wandern die Gedanken überall umher, während sie beten. Wir nehmen den Namen Gottes in den Mund, aber unser Herz naht sich ihm nicht wirklich. Wenn unser Gebet überhaupt irgendwelche Kraft haben soll, wenn es etwas erreichen soll, dann müssen wir zuallererst sicher sein, dass wir wirklich in die Gegenwart Gottes gekommen sind und zu ihm sprechen. Wir sollten nie auch nur eine Silbe im Gebet sprechen, bis wir uns dessen bewusst sind, dass wir vor Gott stehen und tatsächlich zu ihm beten. Lass diese Worte zu Gott tief in dein Herz eindringen und bete nur in der Gewissheit, dass du vor Gott stehst und zu ihm sprichst. Eines Abends eröffnete ich eine Gebetsstunde und sagte zu den Leuten, seid völlig frei in euren Gebeten, aber vergewissert euch, dass ihr kein Wort aussprecht, bis ihr nicht wirklich vor Gott steht und wisst, dass ihr zu ihm spricht. Ein Freund von mir, ein Geschäftsmann, war gerade hereingekommen, ehe ich das sagte. Einige Zeit später sagte er mir, dass dieser Gedanke sein Gebetsleben völlig umwandelte. Er war zum Beten erzogen worden, und es wurde ihm zur Gewohnheit. Selbst als er weit von Gott entfernt war, betete er regelmäßig. Aber das Gebet war für ihn reine Formsache geworden. Aber als der Tag kam, an dem er erkannte, dass Gebet eine Audienz bei Gott bedeutete, dass man tatsächlich vor Gott steht, wurde sein Gebetsleben völlig verändert. Zuvor war es eine lästige Pflicht und jetzt ein großes Vorrecht. Nicht mehr, wie viel Zeit muss ich im Gebet verbringen, sondern wie viel Zeit darf ich beim König der Könige verbringen? Das ist der Unterschied. Muss ich beten? Dann müssen tust du gar nicht. Wer sagt, dass du beten musst? Es ist überhaupt nirgends steht, du musst beten. Du hast das Vorrecht, dem König der Könige, dem Herrn der Herren entgegenzutreten, vor seinen Thron hinzutreten und ihn, den allmächtigen Gott, zu bitten, dir zu helfen, in deinem Leben einzugreifen. Und das ist das ganze Geheimnis vom Gebet. Dann wird es auch mit dem ganzen Glaubensdruck, einfacher, dann hört es auf. Ich muss aber jetzt ganz fest glauben, das hört dann auf, weil dann ist das so sonnenklar, dass es nicht mehr klarer geht. Das wird erledigt. Ja, so ähnlich wie wenn einer vom König tritt und der König sagt zu ihm, jawohl, dein Anliegen wird dir gewährt, dir wird geholfen, ich schicke meine Diener und meine Soldaten, dir zu helfen. Dann ist das sonnenklar, das ist erledigt, okay. Und wenn Gott sagt, jawohl, dir wird geholfen, ich mache das, dann ist es einfach klar. Und dann musst du das auch nicht mehr so krampfhaft festhalten, weil dir das einfach klar ist. Sicher musst du dem Feind widerstehen, der versucht, dir den Glauben wieder zu rauben, der dir sagt, ob du das nicht bloß eingebildet hast. Aber wenn du das, du weißt, dass du weißt, er hat es gesagt, er kann nicht lügen, es wird meiner Not begegnet. Mein Gebet wird erhört. Ja, es sind nicht nur die Gebete eines Pastors, eines hochgeistlichen Menschen, die erhört werden, sondern es sind deine Gebete. Es sind die Gebete des Glaubens. Ja, da, wo das Herz sich Gott genaht hat. Nicht nur, wo man einfach gebetet hat. Das ist der große und so feine Unterschied. Wohin neigt sich dein Herz im Gebet? So tritt ihm mit deinem Herzen entgegen. Gut, und so kommen wir jetzt nochmal zu diesem Gebetsmuster, zu diesem Vater Unser, zu diesem Gebet der Jünger. In Matthäus 6, ab Vers 9 geht's los, sagt Jesus, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Da geht's schon los mit diesem Hinzutreten. Zu wem? Zu unserem, zu deinem, zu meinem Vater. Wo ist er? In den Himmeln, im geistlichen Bereich. Er ist ja nicht greifbar nahe, also im geistlichen Bereich. Also über die Schiene des Geistes nahst du dich deinem Vater. Und du gehst in eine geistliche Ruhe hinein. Du machst deine Tür zu und du hast Ruhe und nur du und dein Vater. Da fängt es an. Und es dauert manchmal Zeit, bis man vom Kopf her ein bisschen frei wird, von den ganzen Problemen und Belastungen des Alltags. Aber das gehört damit hinzu. Und es nützt dir nichts, wenn du jetzt diesen Vers so gebetet hast, wie ich den vorlese, und dann betest du gleich weiter, dein Reich komme, dann will ich... Dann bist du überhaupt noch nicht hinzugetreten. Also bleib einmal ein Stück oder eine Zeit lang beim ersten Vers. Vater, mein Vater, du bist in den Himmeln, Vater, und ich komme zu dir, dein Name ist heilig, du bist der echte, wahre Gott, du vermagst alles. Ja, Lobpreis ist das Erste. Lobpreis, Anbetung, Danksagung. Nach 2 Minuten wird er schon mehr Zeit dafür aufwenden. Die Bibel sagt sehr viel vom Lobpreis und von Anbetung. Und es ist unsere Aufgabe, ihn zu loben und zu preisen und anzubeten. Er mag es und dir nutzt es. Ja? Es baut eine Beziehung. Eine Liebesbeziehung baut es auf. Und die Bibel sagt ja, dass wir hinzutreten können mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, weil das Blut Jesu vor ihn gebracht wurde. Weil dadurch wir gerechtfertigt wurden. Weil ein Sünder sich nicht nahen kann. Aber du musst wissen, wenn du kommst, warum kannst du kommen? Das ist das Werk Jesu, weil er sein Blut am Kreuz vergossen hat, darum haben wir erst diesen Zugang bekommen. Sonst könnten wir ja nicht einmal hinzutreten, da können wir zwar beten, ja, plappern wie die Heiden, aber nicht hinzukommen zum Thron, zum Vater selber, zum Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Wenn man mal Zeit hat und schaut sich das Ganze rundherum in der Natur und alles, was so ist, ob oben die Sterne oder die allen möglichen Tiere und Pflanzen, wenn man sich das so anschaut und dann auf die Idee kommt, ja, das hat ja, unser Vater hat das gemacht. Oder wenn du dich selber betrachtest, mein Vater hat mich so gemacht, dann kommst du irgendwann drauf, oh, wie wunderbar und wie groß ist doch unser Vater. Der allmächtige Gott. Na, der Jakobus schreibt im 4,8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Das ist das Schöne. Wenn du anfängst, sich ihm zuwenden, dann fängt er sofort an, sich dir zuzuwenden. Ja, er hat ja Sehnsucht. Es heißt, sehnsüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen lässt. Gott will, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Er sehnt sich danach. Und durch den Glauben können wir hinzutreten zu diesem Thron. Ja, einfach im Glauben. Wir können damit durchdringen, hin, auch Widerstände überwinden, Gedankengebäude überwinden, Sorgen natürlich überwinden, die sind die schlimmsten, die uns abhalten wollen, zu Gott zu kommen. Aber wir tun das im Glauben, nicht im Schauen. Im Hebräerbrief heißt es nämlich, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also wenn du im Unglauben kommst, wirst du ihn nicht finden. Kommst du aber im Glauben an dieses Blut Jesu, im Glauben an das Wort Gottes, nahst du dich ihm und er naht sich dir. Und du glaubst, dass er ist, dass es ihn gibt, dass er da ist und dass er dir, weil du ihn suchst, weil du dich ihm nahst, ein Belohner, ein Helfer sein wird. Er wird dir ein Helfer sein. Er wird deiner Not begegnen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Und da braucht er Zeit, bis man das realisiert hat, dass es so ist. Und wenn du im Gebet lebst, wenn du das ständig praktizierst, wird es einfach schneller gehen und einfacher gehen, die ganze Sache. Es ist auch ein Trainingseffekt mit dabei, das Gebet. Und da kannst du wirklich zu ihm kommen. Und dann kannst du sagen, Vater, dein Reich komme. Und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Das ist der zweite Vers dieses Gebets. Ja, was ist das Reich? Gottes Reich, heißt es in der Schrift, es besteht in Kraft. Wenn du betest, dein Reich komme, dann betest du, deine Kraft komme. Deine Salbung komme auf mich. Und auf die Situation, denn Gottes Salbung, Gottes Kraft verändert die Dinge und es verändert es zum Guten. Wenn das Reich Gottes, so wie es im Himmel vollkommen ist, auf der Erde durchbricht und zustande kommt, wird das Schlechte beseitigt und das Gute hervorkommen. Hundertprozentig. Es kann gar nicht anders sein, weil im Himmel gibt es nichts Schlechtes. Im Himmel gibt es nur das Gute, das Wahrhaftige, das Echte. Und wenn es durchbricht in deiner Situation, wenn das Licht dieses Reichs durchbricht, kann doch Finsternis nicht mehr bestehen. Dann muss sich das verändern. Dir zum Dienst und dir zum Besten. Und Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus zur Ehre. Die Salbung des Heiligen Geistes wird die Festungen der Finsternis zertrümmern, zerbrechen, wird die Mächte der Finsternis zurückdrängen und sie zerschmettern. Gottes Kraft wird freigesetzt, um den himmlischen Willen zu tun. Um das, was im Himmel geplant ist, um das, was im Himmel einfach Tatsache ist, auszuführen hier auf Erden. Darum soll man so beten. Vater, dein Reich komme und, dein Wille geschehe. Ja, nicht mit der Angst, oh, sein Wille, ob man der überhaupt passt. Wenn das drin ist in deinem Kopf, dann musst du dich beugen darunter und dich einfach anerkennen, dass sein Wille geschehen soll. Vielleicht ist es ein Stück Überwindung. Aber Gott wird nur seinen Willen tun. Nicht, Vater, dein Reich komme und mein Wille geschehe. Ja? Nicht, dass Gott deinen Willen nicht respektiert. Er respektiert ihn sogar sehr. Und deine Wünsche, heißt es, sollen auch erfüllt werden. Aber alles steht unter der Überschrift, dein Wille geschehe. Wie auch Jesus betete. Er sagte, alles, Vater, alles ist dir möglich, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, und du kannst lernen, dir sicher zu sein, dass das, was Gott vorhat, tatsächlich das Allerbeste ist. Nicht das, was du dir ausgedacht hast, ist das Beste. Das, was Gott ausgedacht hat, ist das Beste. Aber wenn das beides übereinstimmt, ist es eh super. Ja? Darum soll man immer wieder schauen, was ist denn eigentlich der Wille Gottes? Denn dann kannst du erst so richtig in seinem Willen beten und dann wird es auch einfacher. Wenn du Dinge da betest, die ja gar nicht dem Willen Gottes entsprechen, funktioniert nicht viel, da kommt nichts dabei raus. Also, sein Wille soll geschehen und so wie es im Himmel ist, soll es auf der Erde werden. Das ist notwendig, wenn du rumschaust auf der Erde, sieht aber nicht ganz so lustig aus. So notwendig ist, dass das Himmlische auf der Erde geschieht, dass das Reich Gottes in Kraft freigesetzt wird, dass die Bösen Buße tun, weil sie nicht mehr anders können zum Beispiel. Ja? Dass Menschen verändert werden, dass sie Jesus erkennen, dass sie von der Finsternis zum Licht kommen, dass sie sich bekehren. Dass eine stärkere Salbung seines Reichs, seines Geistes auf dich kommt. Und dass du seinen Willen auch viel besser kennenlernst. Es ist ganz wichtig, den Willen Gottes zu kennen. Meistens beten einfach irgendwie, wie man meint. So wäre es vielleicht nicht schlecht, so könnte man bitten. Vielleicht ist es sinnvoller, zuerst einmal zu bitten, Herr, zeige mir, was ist dein Wille in der Sache. Und wenn du dann seinen Willen kennst, dann ist da vieles wahrscheinlich sonnenklar und du kannst beten und es wird keine große Anstrengung sein, es wird geschehen. Und dann bist du mit deinem Vater eins geworden in der Sache. Mit deinem Bündnispartner eins geworden. Dann geht es weiter in diesem Gebet. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, wenn man das in die heutige Situation, in das heutige moderne Leben ummünzt, das tägliche Brot, Brot haben wir in Überfluss, es wird jeden Tag am Abend in den Bäckereien so viel weggeschmissen, was nicht verkauft worden ist. Was soll dann dieses Gebet, unser tägliches Brot gib uns heute? Und was ist morgen? Was meint er hier? Jetzt braucht man dieses wieder als Mustergebet, als Überschrift. Gebet für die täglichen Bedürfnisse, Anliegen und Probleme ist damit gemeint. Vielleicht ist der eine oder andere arbeitslos. Dann ist es sinnvoll, Herr, gib mir heute Arbeit, dass ich mein Geld verdienen kann, mit dem ich mir dieses Brot, das eh so viel gibt, kaufen kann und für meine Familie. Das meint er hiermit. Die täglichen Anliegen und Bedürfnisse. Er weiß, was du brauchst und du kannst ihn bitten darum, dass er dir hilft dabei. Er wird aber nicht Faulheit unterstützen, sondern er wird dir dabei helfen, die Dinge zu tun, die zu tun sind. Und er wird dir darüber hinausgeben, denn er ist ja nicht knauserig. Und alle deine Anliegen, deine Bittgebete können wir unter diesen Bereich einordnen. Ob du nun auch für deine Familie, für deine Kinder oder Ehepartner oder Eltern oder Freunde betest, hier passt es einfach alles hinein. Wenn du auch Fürbitte tust für andere, die wirklich in Not sind, dann passt es in diesen Bereich mit hinein. Vater, gib ihnen, Vater, gib uns, Vater, gib mir, ich brauche es, Vater. Es passt in diesen Bereich. Was nützt es, einfach runter zu sagen, unser tägliches Brot gib uns heute? Da ist viel, viel mehr drin. Ich kann jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen, weil jeder hat andere Gedanken, jeder hat andere Bedürfnisse und andere Probleme. Das musst du dir selber mit dem Vater ausmachen. Es ist bloß eine Anregung dazu, dass du es tun kannst und dass du es so machen kannst. Dann geht es weiter. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das ist ein Wort haben, das ist so interessant in dieser Übersetzung. Mal hat man es immer gelernt, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und hier heißt es, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Also wir sind die Ersten, die anfangen mit dem Vergeben. Und dann wird auch der Vater uns unsere Vergehungen vergeben. Es gehört dazu, dass wir von Herzen vergeben. Und wenn es nicht gleich vom Herzen geht, dann tust du zumindest mit dem Willen, auch wenn das Herz noch ganz anders spricht, weil das weil du so verletzt worden bist. Aber dann entscheide dich zu vergeben. Und wenn es wiederkommt, diese Verletzung, sagt, nein, es ist vergeben und es ist vergessen. Damit es auch vom Herzen heraus geschehen ist und dass du von innen heraus auch frei wirst und geheilt wirst. Also vergib allen, die dir was angetan haben, die dir was geklaut haben oder sonst was passiert ist, die dich verflucht haben oder geschimpft haben oder ich weiß es nicht, was es möglich ist. Vergib. Ja. Und wenn sie kommen und um Vergebung bitten, dann erst recht. Ja. Aber zumindest für dich, damit du innerlich frei bist von diesen Verletzungen, von diesen Dingen und Enttäuschungen, bring's los. Und wenn es nicht gleich so klappt, du kannst auch wieder zurückgehen um einen Schritt und den Vater bitten, dass er dir dabei hilft, frei zu werden. Dass diese Vergebung vom Herzen heraus geschehen kann. Dann kommt der nächste Vers dieses Vater unseres und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Der Paulus schreibt, dass Gott niemanden versucht. Und hier soll man beten, dass er uns nicht in Versuchung führt. Gemeint ist, bewahre uns vor den Versuchungen und Verlockungen dieser Welt. Bewahre uns vor der Versuchung der Sünde. Bewahre uns, Vater. Vater weiß schon, was in der Zukunft auf dich wartet und was lauert und wo der Feind hinter Hecken und Büschen lauert mit seinen Versuchungen und Sünden. Und wenn du betest, Vater, bewahre mich vor der Versuchung. Vater, mach mich wachsam, dass ich nicht falle, dass ich es vorher erkenne. Vater, bewahre mich davor. Dann wirst du vorbeigeführt vor diesen Dingen. Du wirst bewahrt. So laut die Versuchung auch schreien mag, der Vater wird dich bewahren. Das ist dieses Gebet. Also, und dann sagt er weiter, errette uns vor dem Bösen. Befreie uns vor den Dingen, mit denen der Böse uns versucht zu behindern oder gefangen hält, dass wir nicht geistlich wachsen, dass wir nicht geistlich reifen und unfruchtbar sind. Ja, errette uns, bewahre uns vor den Dingen des Bösen. Setz uns frei davon, Vater, heißt es. Mach uns frei von den Dingen der Finsternis, die uns so gefangen halten wollen, damit wir ja nicht mehr geistliche Dinge tun können. Rette uns vor diesen bösen Dingen. Denn die Welt, sagt die Schrift rundherum, sie liegt im Argen, sie liegt im Bösen. Und vom Satan heißt es, dass es der Gott dieser Welt ist, der Fürst in der Luft, ja, mit dem wir zu tun haben und seinen Helfern und Helfershelfern. Bewahre uns, Vater. Bewahre uns vor diesen Mächten. Beschütze uns. Sei du ein Schild über mir. Es ist ein Vers, wo du Schutz beten kannst. Und sehr wichtig. Sehr wichtig, um Schutz zu beten, immer wieder auch dann das Wort zu proklamieren, wie wir heute schon gehört haben mit Psalm 91. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ja, so sagt es Gott. Und es ist auch richtig, diese Verse auszusprechen und zu proklamieren. Und das darfst du auch öfter tun. Aber du sollst nicht das in der Art tun, wie die Heiden das tun. Die meinen, weil du es so oft tust, jetzt bringt es was. Aber es ist einfach eine Beständigkeit des Glaubens. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette und bewahre uns vor dem Bösen. Und dann ist in manchen Übersetzungen noch angefügt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dahinter sind wir wieder beim Lobpreis. Wie wir angefangen haben, so hören wir wieder auf, so können wir den Herrn nur eigentlich nur preisen. Weil wir wissen, dass er das tut und was wir ihm bitten. Weil wir wissen, dass er uns bewahrt vor dem Bösen. Vor den Versuchungen und Verlockungen. Weil wir wissen, dass ein Bund besteht zwischen ihm, unserem Vater und uns, seinen Kindern hier auf der Erde. Also kannst du deine Gebetszeit mit einem Lob Gottes abschließen. Du kannst so richtig den Deckel drauf machen, jetzt ist alles festgemacht. Ausmacht, sozusagen auf Bayerisch. Ausmacht ist jetzt mit deinem Vater. Was besprochen wurde, ist besprochen und ist ausmacht. Gut, Jesus gab auch noch eine weitere Lehreinheit über Gebet. Ein Gleichnis. Im Lukas Kapitel 18, 1 bis 8. Ich lese es mal vor und es bestätigt wieder, dass man nicht bloß einfach einmal beten soll, sondern dass man beständig beten soll. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinsehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Also zeugt es von Glauben. Manche behaupten, wenn du eine Sache zum zweiten Mal betest, dann betest du, dann machst du diese Unglaube. Dann brauchst du nicht mehr beten. Das widerspricht dem total. Jesus sagt, dass das Glauben ist, wenn sie Tag und Nacht zu ihm schreien. Sollte er das dann noch lange hinziehen? Er sagt, dass Gott das Recht seiner Auserwählten ohne Verzug ausführen wird, die diesen Glauben, diesen Gebetsglauben vor ihm bringen. Er sagt, alle Zeit beten und nicht ermatten. Es gibt Situationen, wo wir sozusagen durchbeten. Ja, manche sagen, brauchst du nicht. Es gibt aber trotzdem diese Situationen. Ich kann nicht sagen, man muss alles durchbeten und nur noch beten. Aber es gibt Situationen und Sachen, wo du sagst, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gebetet und es hat sich nichts getan. Es ist ungefähr dasselbe wie diese Witwe. Die hat diesen Richter jetzt auch schon ein paar Mal und der hat einfach nicht gehört auf mich. Und diese Witwe hat immer wieder gesagt, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Du schaffst mir jetzt Recht, ich fordere mein Recht ein. Und Jesus sagt, warum machen wir das nicht auch so? Im Gebet, das ist doch eine wunderbare Sache. Vater, schaff mir Recht. Vater, du kannst es tun, bei dir ist alles möglich. Schaff mir Recht, Vater, und bleib dabei. Ja. Es gibt Situationen, wo Gott vielleicht sagen mag, das ist jetzt überhaupt nicht in meinem Sinn. Aber er wird dir trotzdem die Grundlage verändern, dass es wieder passen wird. Aber bitte, bitte, und wenn es sein muss, einmal Tag und Nacht. Jesus sagt es so, das habe nicht ich erfunden. Das steht in der Bibel, im Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Und Gott sagt, dass er dein Recht ausführen wird ohne Verzug. Er wird es nicht lange hinziehen. Wenn er diesen Glauben findet, wird er handeln. Also lass dir deinen Glauben nicht kaputt machen. Lass dir dein Gebetsleben nicht kaputt machen. Die Beter, das sind die, die Überwinder sind. Das sind die, die auf der Siegerstraße gehen. Denn er, der Herr, liebt es. Und er, der Herr, liebt den Beter. Und er wird dein Recht ohne Verzug ausführen. Gott ist Gott, der allmächtige Gott. Und er ist Gott und er ist unser Vater, er ist unser Helfer, er ist eigentlich alles für uns. Er ist unsere Weisheit, er hat Jesus gesandt, um uns zu retten. Er hat die Türen aufgemacht, dass wir hinzutreten können im Glauben, im Gebet. Er hat alles parat gemacht und wir dürfen das nehmen. Und Gott weiß es, wie es hier auf der Erde zugeht und dass wir hier in Bedrängnisse kommen können. Aber er weiß es auch, uns zu retten. Er kennt den Ausweg und er will dir diesen Ausweg in deiner Situation auf jeden Fall zeigen und er will dir helfen. Und manchmal wirbt Gott um seine Kinder, die dauernd mit irgendwelchen Dingen, wirklichen blödsinnigen Dingen beschäftigt sind und keine Zeit mehr haben zum Gebet und in die Gemeinschaft mit ihm. Sie beten vielleicht noch, naja, am Abend schnell einmal 5 Minuten Gebet, aber das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Er wünscht sich die Gemeinschaft mit seinen Söhnen und Töchtern. So wie Jesus mit seinem Vater Gemeinschaft hatte, so wünscht sich der Vater heute Gemeinschaft mit dir und mit mir. Er wünscht sich nicht mehr als das und es ist für ihn sehr viel wert. Und er wird dein Flehen und dein Beten erhören und er wird dir darüber hinausgeben. Also brich da durch. Fang einfach ganz neu an im Gebet. Beständig, ausdauernd, im Glauben, im Vertrauen. Viel in neuen Sprachen. Du kannst nicht mehr mal verkehrt beten. Das ist doch, diese Gebetssprache ist doch das Wunderbarste, das uns eigentlich passieren hat können. Wer das immer erschmeckt hat, tu es, vergiss es nicht. Lass dir nicht vom Teufel sagen, ob das überhaupt das Richtige ist. Ja? Es ist richtig. Du erbaust dich damit selbst, du wirst viel leichter den Willen Gottes in deinen Anliegen, in deinen Situationen erkennen können, weil dein Geist aktiv ist. Und dein Geist hört vom Geist Gottes. Ja? Wie es einfach Jesus sagt, er ist der Hirte und meine Schafe, sie kennen meine Stimme und sie folgen keiner fremden Stimme. Die Stimme des guten Hirten hörst du in deinem Herzen, in deinem Geist hörst du sie. Und der Heilige Geist dir das sagen wird, was er beim Vater hört, was Jesus sagt. Er wird dir das offenbaren. Und da wird Gebet interessant, wenn es vom Monolog in einen Dialog hineintritt, wenn es eine Gemeinschaftsebene erreicht. Ich weiß, dass die Zeit oft begrenzt ist und dass die Dinge des Alltags viel in Anspruch nehmen. Aber ich weiß auch, wenn wir wirklich anfangen und es durchziehen, die Dinge des Alltags plötzlich einfacher werden und leichter werden und auch wieder Zeit, mehr Zeit da sein wird für das Gebet und für die Gemeinschaft mit Gott. Seid ermutigt darin, wollen wir Beter sein und wir werden die Herrlichkeit Gottes noch viel mehr erleben als je zuvor. Und lassen uns ja nicht von irgendwelchen klaren Sprüchen und Einwänden aufhalten. Amen.